Recording in progress.
Ich fange an, okay, das war ein, du fängst an, okay, ich fange an. Also Punkt Live gibt es seit, also offiziell glaube ich seit Februar 2021.
Also ich bin Tobias Rausch, ich leite die Bürgerbühne in Dresden am Staatsschauspiel Dresden seit 2019.
Ich bin Wiebke Hagemeyer, ich bin Theaterpädagogin am Gripstheater.
Ich bin Maja Zade und ich bin Dramaturgin an der Schaubühne in Berlin.
Und ich bin Jeanne Leut, ich bin freie Bühnen- und Kostümbildnerin und ich arbeite am Grips freiberuflich, letztens für die ForscherInnen.
Meine Geschichte mit der Schaubühne ist eigentlich relativ paradox. Ich habe nämlich davor nie am Theater gearbeitet. Ich habe 2010, 11 durch eine, wie die Jungfrau zum Kind, bin ich zu einer Dramaturgie gekommen.
Also wir haben uns dieses Jahr gegründet. Wir haben als einfach ein frei zusammengewürfeltes Konglomerat den Werther gemacht. Zudem hatte ich die Idee im Mai 2020.
Tom Pascal ist ein Theater-Performance.
Aus dem Wunsch nach hierarchiefreiem Arbeiten entstanden, was ja an der Institution Theater nicht immer gegeben ist, und auch aus mangelnder Bereitschaft, sich beschränken zu lassen, also alle Rollen einnehmen zu können, ne, der Autorin, der Performerin, der Regisseurin.
Ich mache viel Recherchetheater, also Theaterprojekte, die hauptsächlich auf Interviews, aber auch auf anderen Recherchetechniken beruhen, arbeite dazu auch immer wieder an Hochschulen zu diesem Thema, Recherchepraxis.
Für das Projekt Die Forscherin, den Jugendclub, den ich letzte Spielzeit zusammen mit meinem Kollegen Alexander Kuhn, der jetzt heute nicht da sein kann, übernommen habe.
Und für mich hat sich als zweiter Schwerpunkt neben der Arbeit mit Ostermeier halt besonders dann über die Jahre das Feinfestival herauskristallisiert.
Kollektiv bedeutet, glaube ich, bei uns zum einen, dass wir die Entscheidung eigentlich doch immer gemeinsam treffen.
Deshalb habe ich jetzt einen sozusagen freien Vertrag an der Schaubühne, nur noch für das Feinfestival und eben nicht mehr als fester Dramaturg.
Wie haben Sie den Beginn der Pandemie erlebt?
Und ich kann mich noch erinnern, wir haben Unterscheidet euch gespielt an dem Tag, als aber eigentlich schon die großen Theater in Berlin geschlossen wurden.
Wir hatten die Premiere von den Affen von Marius von Meilenburg, was gleichzeitig die Eröffnung von unserem Festival sein sollte.
Lockdown, wir spielen nicht mehr, du kannst nach Hause fahren.
Wie mir von allen Seiten berichtet worden, war das halt eine ganz komische Situation, diese Premiere, weil es war zwei Tage schon vorher klar, dass das Feind abgesagt werden muss.
Halt einfach mal zwei Tage vor Beginn des Festivals die Arbeit eines ganzen Jahres weg ist.
Premiere und Derniere in einem.
Es war dann erstmal einfach Abwicklung.
Und ich kann jetzt nur von mir sagen, das war schon erstmal so eine Art Schockstarre.
Also ich weiß, dass ich den gesamten März so eine Phase hatte, wo ich so drei, viermal die Woche Yoga gemacht habe und dabei so durchgehend eine Stunde geheult habe, weil ich nicht wusste, wie ich mit meinem Leben umgehen soll und was das jetzt mit mir macht, dass ich jetzt ausgebildeter Schauspieler bin und 10 Jahre darauf hingearbeitet habe, dort zu stehen, wo ich stehe, und jetzt ist alles zu. Also für mich war das tatsächlich nicht witzig und auch nicht entspannt, sondern eher sehr beängstigend.
Ich hatte die ganze Zeit die Frage so, was zum Teufel mache ich da? Warum sollte das jemand interessieren, was wir produzieren? Also ich glaube vor allem diese Produktion, also die Treffen, also der pädagogische Teil meines Ichs und meines professionellen Ichs als Theaterpädagogin, der war ziemlich safe, weil der so dachte, okay, einen Raum zu haben, wo es um Austausch geht, das ist total wichtig.
Und da habe ich zum ersten Mal dieses Publikum, also diese vielen unterschiedlichen Kinder als Gefahr gesehen oder so gedacht, oh Gott, ich muss eigentlich ein bisschen Abstand halten. Oder also genau, dann war auch am nächsten Tag klar, okay, das war es jetzt erstmal.
Wir hatten dann noch so einen Durchlauf von Vernon Subutex, wo noch ein paar Leute kommen durften, wo die Schauspieler natürlich auch alle getestet waren, wo die sich so nahe kamen, wie sie durften. Aber man merkt ja auch im Publikum schon so eine gewisse Nervosität.
Und das macht sich auch ganz praktisch bemerkbar, dass hier im Umfeld wir derzeit sehr viele Corona-Fälle haben und wir in den letzten Tagen und Wochen immer wieder Aufführungen ausfallen lassen mussten. Jetzt auch in den letzten Tagen, weil das Testlabor einfach nicht mehr mit den PCR-Tests hinterherkommt und wir dann zum Aufführungsbeginn nicht rechtzeitig Bescheid wussten, ob wir jetzt wirklich ein Ensemble gerade haben, das negativ ist oder nicht.
Und dann wurde entschieden, okay, die Affen kommt noch raus, weil das irgendwie zu krass gewesen wäre, das nicht einmal vor Publikum zu zeigen. Aber ja, die Stimmung war da, glaube ich, schon ziemlich hart.
Es ist ja trotzdem, es waren ja schon Künstler, Künstlerinnen da. Geht man jetzt mit dieser Tatsache um, dass Leute fest unter Vertrag waren? Sagt man jetzt, okay, ist ausgefallen, jetzt machen wir eine neue Edition und suchen neue Stücke? Oder wiederholen wir einfach die vorherige und tun so, als ob das eine ausgefallene Jahr einfach nicht existiert hätte?
Es ist immer so böse, das zu sagen, aber ich habe es als eine sehr, sehr entspannte Zeit, diesen ersten Lockdown wahrgenommen. Also ich habe es extrem genossen, mal nicht einem Projekt, ein Projekt das nächste jagt.
Es war dann Sommer und langsam konnte man wieder Sachen machen. Und ich habe dann ein Projekt mit Leuten geplant. Und zwar für eine kurze Zeit waren diese ganzen Zweifel von so, oh, was machen wir hier und keine Ahnung, so, ist es sinnvoll genug, was ich mache oder so. Das war weg, weil ich das Gefühl hatte, alle sehen sich nach Kultur und Treffen und dass Sachen wieder passieren, und es hat mir unglaublich viel Energie gegeben.
Und sich natürlich auch mal mit Sachen beschäftigen, mit denen man sich sonst nicht so sehr beschäftigt hat.
Ich hatte zum Teil noch Zoom-Proben, auch mit Kohlhaas sozusagen. Vor dieser Woche haben wir uns alle 2 Wochen getroffen und Sachen dafür vorbereitet. Das heißt, das habe ich gemacht und ich habe auch relativ viel geschrieben insofern. Also ich habe während des ersten Lockdowns halt diesen Ödipus geschrieben, der jetzt anfängt zu proben, und danach habe ich noch 2 Sachen geschrieben. Insofern, ich war auf Kurzarbeit, aber nicht auf kompletter Kurzarbeit. Das heißt, ich hatte irgendwie noch Zeit nebenher zum Schreiben.
Und dann kamen die ersten Digitalformate von Theatern.
Aber wenn es um Produktion ging und die Produktion irgendwie immer in diesem Bildschirm hing, habe ich gedacht, ja, aber ich beherrsche dieses Medium nicht. Es gibt Menschen, die sind halt auf Zweidimensionalität irgendwie ausgebildet. Ich brauche mehr Dimensionen, das reicht nicht. Und habe mich da total irgendwie so abgeschnitten gefühlt.
Was ist das denn eigentlich? Was ist die Kernessenz von dem, was wir da machen wollen? Nämlich Leute erreichen. Und wenn dann so digitale Formate kamen, wo irgendwelche Schauspieler Märchen vorgelesen haben vor ihrer Webcam, habe ich ja gedacht, naja, also das erreicht halt einfach niemanden so, weil das möchte sich niemand freiwillig anschauen.
Also das Gefühl von, ja, es ist schon sinnvoll, was wir machen. Und wenn man nicht mehr ins Theater gehen kann und nicht mehr ins Kino, und das fehlt halt einfach.
Genau. Oder sich andere Sachen überlegen. Und dann kam der Werther so ein bisschen aus so einem Frustgedanken auch raus tatsächlich.
Wie hat sich Theaterarbeit seit 2020 verändert?
Naja, ganz am Anfang haben wir uns ja nur mit diesem Online-Spielplan beschäftigt, muss man sagen. Und mit nichts anderem, aber auch weil man so ein bisschen dachte, das Ganze ist in ein paar Monaten vorbei.
Der Arbeitsalltag ändert sich vor allem dadurch, dass wir unsere Sitzungen nicht mehr persönlich machen, sondern per Zoom, und dass wir viele Sichtungen per Vimeo-Links machen und weniger reisen. So.
Wir sind jetzt nicht eins der Theater gewesen, was das Digitale angeht, ganz weit vorne dran waren. Und deswegen haben wir schon auch sehr darauf gewartet, wieder real spielen zu können.
Also die komplette Planungsunsicherheit, die eigentlich dazu führt, dass ständig Entwürfe wieder im Mülleimer landen.
Gestartet sind wir diese Reise mit dem Ausgangspunkt, es soll um Arbeit gehen. Es soll mit diesen Jugendlichen, die zwischen 13 und 15 Jahren alt sind, darum gehen zu erforschen, was für die Arbeit heißt, was die sich für eine eigene Arbeit wünschen, was die für Ideen von Arbeit haben und genau, wie die sich damit auseinandersetzen.
Das Arbeitsprozedere hat sich irgendwie modifiziert, aber ich würde jetzt mal so sagen, von der rein inhaltlichen Arbeit an sich nicht. Man muss halt plötzlich alles mitbedenken, Hygienevorschriften in den Sälen, was bedeutet das jetzt für nicht nur die Zahl der Plätze, sondern auch die Zahl der möglichen Vorstellungen. Man muss ja dann auch reinigen, Hygiene dazwischen. Die Besucher dürfen sich nicht treffen. Es gibt dann Räume, die man vielleicht gar nicht bespielt, weil aufgrund der Halbierung der Zuschauer es dann gar keinen Sinn mehr hat. Also bespielt man so ein Studio, bespielt man es nicht.
Wir waren während des letzten Jahres sehr motiviert, Ersatzangebote zu entwickeln und den Leuten irgendetwas zu bieten, damit sie das Gefühl haben, sie sind jetzt nicht alleine in dieser Zeit der Pandemie.
Am Anfang waren das ja auch so vorsichtige Tastbewegung, wie man überhaupt aktiv werden kann in diesem anderen Raum. Und das war eine ganz spannende Erfahrung zu sehen, dass die da trotzdem total Lust drauf haben und auch so gieren danach, tätig zu werden.
Oder eher aus Dresden von der Intendanz, ja, könnt ihr nicht irgendwie das jetzt digitalisieren oder so? Es war aber auch schon, man war gar nicht so weit vor der Premiere. Und auch bei eben diesem Kinderstück Unterscheidet euch, weil das auf vielen Festivals eingeladen war und so, stand relativ schnell so eine Frage nach Digitalisierung, wobei ich damals noch weniger mit diesem Begriff auch anfangen konnte. Was heißt das eigentlich, ein Theaterstück, ein interaktives zu digitalisieren? Und ich kann nur sagen, also mein spontanes Gefühl war immer, nee, das geht nicht. No way, Unterscheidet euch, digitalisieren. Wie soll das gehen?
Also ich habe die ganze letzte Woche Michael Kohlhaas geprobt. Produktion, die fast fertig war, die eigentlich im Dezember Premiere gehabt hätte, wo wir aber nicht so ganz, also A, natürlich nicht Premiere machen konnten, aber andererseits auch nicht ganz fertig geworden sind, die jetzt Anfang Juli Premiere haben wird, wo aber zum Teil Schauspieler, die da drin sind, später in anderen Produktionen besetzt werden. Das heißt, wir haben jetzt eine Probenwoche gemacht und machen dann Ende Juni nochmal eine Probenwoche.
Und ich erinnere mich auch, dass wir relativ früh im Rahmen einer Videokonferenz sagten, oh Gott, vielleicht ist unser Modell des interaktiven Theatermachens jetzt einfach mal für ein, zwei Jahre so überhaupt nicht möglich.
In dieser Probenwoche wäre Simon McBurney eigentlich live hier gewesen und dann wurde Großbritannien wegen den Mutationen zum Risikogebiet. Das heißt, es war klar, er muss sowohl hier 2 Wochen in Quarantäne als auch in England dann 10 Wochen ins Hotel. Und es war dann klar, das geht nicht. Das heißt, wir waren live im Saal und er war per Zoom aus England dazugeschaltet.
Da wir ja an der Bürgerbühne auch wirklich sehr viel mit älteren Menschen zu tun haben und oft auch mit älteren Menschen, die nicht so ein lebendiges soziales Umfeld haben. Und deswegen hatten wir da auch gemerkt, dass wir da eine besondere Verantwortung haben.
Genau. Und dann haben wir irgendwie so nach 2 Tagen gemerkt, okay, wir müssen einfach per Telefon parallel reden. Das ging dann ein bisschen besser und eigentlich lief es erstaunlich gut. Es dauert halt alles viel länger und ist viel anstrengender.
Wir haben von Juni, Mai, Juni bis November geprobt. So, und das ist ja wirklich ein sehr langer Zeitraum. Aber das ist, und das geht dann auch in 2 Schleifen. Ne? Die erste Schleife ist, Cosmere gibt 10 Gerüste in die Probe rein. Wir improvisieren mit mitgebrachten Inhalten. Dann gibt es immer den Moment, wo Cosmere sagt, okay, stopp, jetzt setze ich mich hin, gucke mir all die Zoom-Aufzeichnungen an, die ich gemacht habe von allen Improvisationsproben. Dann baut sie ein Drehbuch, legt die Themen fest, die wir mitgebracht haben, zusammen entwickelt haben, in dem 10-Gerüst für das Stück nachher. Und dann gehen wir wieder in die Improvisation.
Da die Arbeitsatmosphäre war für mich mit meiner Co-Leitung war immer so, dass wir das Gefühl hatten, warum kommen diese Jugendlichen eigentlich zu diesen Treffen? Weil wir das Gefühl hatten, dieser PC, der kann gar nicht das, was wir eigentlich sonst so sehr mögen an diesen Treffen. Das war kein Club, sondern eher so ein Zusammenkommen, wo man sich ausprobieren kann, eher eine Form von offener Werkstatt. Und für die Jugendlichen war das aber ein totaler Angelpunkt, also ein total wichtiges Treffen in der Zeit, weil die dort mit einer Gruppe zusammen sein konnten und kreativ sein konnten.
Wir haben zwar ganz klare Themen, aber es gibt ja keinen klaren Text in jeder Vorstellung. Und das heißt, wir müssen ihn jedes Mal neu entwickeln, den Text. Und deswegen muss man quasi auch jedes Mal neu aufs Neue schauen, wie kann ich die Informationen, die ich jetzt gerade neu entwickle als Spieler, anbinden.
Ich erinnere mich, wie Margret Friedrich und ich dann eben diesen Antrag gestellt haben, wo wir dann eben uns genau das zum Ziel gemacht haben, zu untersuchen, wie kann man im digitalen Raum überhaupt interaktiv arbeiten? Wie kann man da eine interaktive Plattform für Theater schaffen? Und dass wir uns zur Aufgabe gemacht haben, wir durchforsten einfach alle Plattformen, die es gibt und probieren damit rum.
Wir waren sehr lange, sind wir davon ausgegangen, dass wir uns jetzt online treffen und wir erarbeiten ganz viel Material in so Zoom-Treffen. Und dann werden wir im Innenhof, da werden wir dann ein Spektakel veranstalten, ein Spiel, wo die Menschen sich durchbewegen können. Das haben wir gedacht, tatsächlich bis März 21. Also wir hatten die ganze Zeit so Parallelschienen im Kopf laufen von, wir wollen es eigentlich analog machen, wir wollen es analog machen und dann aber immer so, aber vielleicht wird das nichts.
Die Frage mit der Sprache hat sich für mich relativ am Anfang schon geklärt, wo ich einfach gemerkt habe, diese Art von Format braucht eine sehr krasse Hyperrealität, also die muss sehr stark angebunden sein an unsere Lebensrealität. Dadurch, dass dieser immersive Charakter entsteht, dass wir das Gefühl haben, diese Figuren in unserem eigenen Leben oder zumindest in unserem eigenen digitalen Leben auf Social Media treffen zu können, dafür müssen sie echt sein. Und dafür musst du ein sehr detailgetreues Universum aufbauen für diese Figuren. Und in ein detailgetreues, realistisches Universum gehört dann natürlich auch eine aktuelle, moderne Sprache.
Und dann kam halt das Jahr danach, die Festivals wurden wiederholt. Und es stellte sich eben wieder die Frage, was machen wir jetzt? Und dann haben wir doch so ein bisschen uns dazu durchgerungen, also auch ich, zu sagen, okay, wir versuchen jetzt irgendeine Art von digitaler Version von Unterscheidet euch zu erstellen, basierend auf diesem Kamera an, Kamera aus Motiv, wobei ich mir da auch schon noch gar nicht vorstellen könnte, dass man daraus jetzt eine richtige Performance oder irgendwas, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt die digitale Version von diesem Stück, was so vor Energie strotzt im Analogen, sage ich mal. Ne? Oder, und dann haben wir das auch total lange vor uns hergeschoben und zwar eigentlich immer eher so, oh Gott, wir haben zugesagt, dieses Stück zu digitalisieren. Und haben in so nächtlichen Zoom-Sessions uns dann immer mal wieder so darüber verständigt, bis wir dann irgendwann schon mal Stück für Stück durchgegangen sind und versucht haben, so eine Fantasie zu entwickeln anhand der Textfassung und wahnsinnigerweise dann wirklich fast gar nichts streichen mussten.
Und natürlich befindet man sich ja an der Bürgerbühne auch immer in einem Zwiespalt, weil wenn man sagt, dass das Impfen wichtig ist, dann ist es ja kontraproduktiv, speziell etwas für Ungeimpfte anzubieten. Auf der anderen Seite ist natürlich die Gefahr, dass dieser Riss auch bei uns als der Bürgerbühne sich fortsetzt, sehr groß. Und ich sehe das doch immer noch als ein Forum an, wo man jenseits aller Unterschiedlichkeiten miteinander im Dialog bleibt und versucht, das Gespräch zwischen Menschen in Gang zu bringen, die sich normalerweise nichts oder auch nichts mehr zu sagen haben.
Welche Chancen und Herausforderungen bietet die Ausweitung ins Digitale?
Wir haben auch schöne Sachen über Padlets und Zoom gemacht, was man eben mit diesen technischen Applikationen alles machen kann. Und das ist dann auch, finde ich, oft auch nochmal eine neue Qualität.
Nee, bei mir ehrlich gesagt nicht. Ich finde auch das ganze Digitale einfach nicht interessant und nicht gut, muss ich einfach so klar sagen. Ich bin ja sehr dezidiert.
Und es ist ja nicht so, dass es das vorher nicht gab. Das Lustige ist, also Wochen vor dem Lockdown, also Ende Januar 2020, war ich beim Theaterfestival in Buenos Aires. Da hat also ein großes Theater, ein Riesending, tatsächlich eine Art von Theater-Netflix aufgebaut. Für Argentinien, so richtig komplett professionell, wie halt auch so eine Aufzeichnung, wenn sie dann irgendwie auf Dreisat oder bei Arte gesendet wird, halt aufgezeichnet wird, wenn sie so richtig aufgezeichnet wird.
Wir hatten dann relativ früh gesagt, uns interessiert eigentlich das Format der Serie.
In diesem Modus haben die einen Fernsehkanal aufgemacht und das Lustige war, dass wir natürlich uns im Januar 2020 das voller Interesse angeguckt haben und gesagt haben, boah, also ob aber sowas in Deutschland irgendjemand dann 10 Euro im Monat zahlen würde, um sich Theateraufführungen auf dem Theater Netflix anzugucken und so. Kein Mensch von uns kam auf die Idee, dass einen Monat später das unsere Realität wird.
Und Zoom, das war auch ganz früh klar, dass wir wieder mit Zoom arbeiten wollen, gibt uns die Möglichkeit, eben eher so filmisch zu arbeiten. Gleichzeitig können wir über Zoom auch mit Publikum interagieren, einfach mit den Möglichkeiten, die da sind, mit dem Chat. Man kann Breakout-Räume öffnen und diese Dinge.
Aber ich glaube, so der Klickmoment, den ich so hatte, war tatsächlich, als Cosmea und ich uns angefangen haben, darüber zu unterhalten, wie man emotionale Spielvorgänge mit dem Mauszeiger anfängt zu kreieren.
Die Spielmotivation bei Zoom habe ich als sehr anders erlebt als in einem Raum.
Ich glaube, ich habe eine sehr gute Schauspielausbildung in Erfolgmann bekommen, aber das hat mir niemand beigebracht.
Weil wenn ich auf meinem Bett liege und in meinen Computer gucke, weil jetzt halt gerade Theaterprobe ist, dann ist es auch irgendwie nett, weil ich die Leute treffe und mich inhaltlich damit beschäftigen kann.
Es war nicht klar, dass das immer mal wichtig wäre für SchauspielerInnen.
Aber es ist trotzdem auch was anderes, als wenn ich mit Boombox und Volker Rau durch den Raum pesen darf.
Dann hatten wir noch als dritten Punkt gesagt, wir können Leute dazuschalten, die gar nicht vor Ort sind.
Together Town hat aber gemacht, dass alle total vereinzelt war. Hat gemacht, dass jeder Einzelne vor der eigenen Kamera war.
Also ich glaube, es ist auf der anderen Seite auch eine neue Intimität entstanden. Dadurch, dass die Leute bei sich zu Hause sitzen und man eben so ein kleines Stückchen auch von Privatleben mitbekommt.
Das ist Teil dessen, wie wir digitales Theater verstehen.
Dass halt bestimmte Dinge wie, ich bin jetzt parallel noch in meinem Internetbrowser unterwegs, dass das eben schon auch wahrgenommen wird und man dann sagt, okay, jetzt ist wirklich der Moment, wo wir uns wirklich gegenseitig auch zuhören und nicht noch parallel checken, welche Mails wir alle bekommen. Also auch da sozusagen so eine Konzentration herzustellen. Und ich finde, dass auch da eine andere Form von Nähe da ist, die fast was ganz Privates hat. Das fand ich eigentlich wiederum ein Gewinn.
Aber ich glaube, das war der Moment, wo ich so dachte, aha, okay, jetzt sind wir bei einem Format, das mir Dinge aufzeigt, von denen ich nicht wusste, dass sie wichtig sind, obwohl sie eigentlich total logisch sind.
Also so diese Ausprobierlust kam dann bei einigen so zum Ende hin. Das hat irgendwie Spaß gemacht zu sehen. Und was sie auch rückgemeldet haben, war einmal diesen Moment von, dass sie noch nie ein Projekt hatten, wo sie so lange nicht so richtig gecheckt haben, was das jetzt werden soll.
Stoffe, Inhalte, Stücke in konkrete digitale Kommunikation umzusetzen.
Genau, also wir glauben schon auch, dass das echt eine gute Möglichkeit ist, also dass es auch interessant ist, in Schulen, also wie so drei Schulklassen digital im digitalen Raum miteinander zusammenzubringen. Und dass es zwar ein bisschen kompliziert ist, aber auch in gewisser Form eine Art digitale Bildung.
Die kritische Hinterfragung dessen, macht es denn Sinn, so viele Medien zu benutzen? Oder an welcher Stelle macht es total Sinn? Oder ist es sogar notwendig, dass das passiert? Und welches Medium erzählt mir auch welche Geschichte? Also wie objektiv kann so etwas sein oder wie subjektiv? Und wie stark lasse ich mich beeinflussen davon?
Das war eine Sache, die Sie rückgemeldet haben. Und dann aber auch, dass die Form von Schauspielerei für Sie ganz anders war.
Ich lerne gerade was Neues als Schauspieler und merke trotzdem, dass ich als Schauspieler gebraucht werde.
Diese Improvisation so ganz alleine, das war für die auf jeden Fall anspruchsvoll und aber ich glaube auch eine schöne Herausforderung. Das hat denen am Ende viel Freude bereitet.
Also was wir schon festgestellt haben, ist, dass das Digitale auch ein knallharter Aussiebemechanismus ist. Also dass wir breite Kreise unseres Publikums und der Mitmachenden verlieren, wenn wir im Digitalen sind.
Als wir dann entschieden haben, Gather Town als Ort zu nutzen, war es aber trotzdem nicht unser Probenort, weil das Internet der Kids und die PCs der Jugendlichen das überhaupt nicht stemmen konnten.
Ja, genau. Wir gehen immer davon aus, dass alle eine Internet-Flatrate haben. Das ist aber nicht so.
Deutschland, Österreich, Schweiz etc. pp. Sind, was Digitalitätswende angeht, einfach komplett hinten dran. In vielen Teilen Deutschlands kann man unser Stück nicht schauen, weil die Internetverbindung nicht stabil genug ist.
Also einige der Jugendlichen, denen haben wir PCs nach Hause gebracht, weil ansonsten immer der PC von Eltern, Bruder, Schwester, wie auch immer genutzt werden muss.
Und wir gehen davon aus, dass jeder mit dieser Technik umgehen kann. Und die ist ja eigentlich auch kinderleicht. Und trotzdem gibt es da bei vielen eine Barriere.
Mit einigen Theatern, mit denen wir jetzt in Kontakt waren oder in Kontakt sind, erweist es sich als sehr, sehr schwierig, dort eine hybride Produktion zu machen, weil die sagen, Leute, wir haben kein Internet, wir haben kein WLAN hier bei uns im Haus.
Unsere Erfahrung als Kinder- und Jugendtheater ist erstmal, dass der Kontakt zu Kindern und Jugendlichen durch die Pandemie extrem erschwert ist. Und dass digitale Formate super voraussetzungsreich sind.
Technologie ist allgegenwärtig und das muss einfach jetzt, dafür müssen Strukturen geschaffen werden.
Also die waren auch nicht zu motivieren, dann bei den digitalen Clubs, die wir ja dann während des ersten Lockdowns angeboten haben, mitzumachen.
All diese Sachen sind eher, würde ich sagen, all diese Formate sind eigentlich eher für die, oder der Zugang ist auf jeden Fall einfacher für die privilegierten Kids und Jugendlichen, auf jeden Fall.
Was bedeutet digitale Liveness?
Wir haben eine Produktion gemacht mit Turbo Pascal.
Es gibt in diesen digitalen Räumen zwar wahnsinnig viel technische Innovation.
Und die haben hier einen wirklich ganz tollen Abend gemacht, Dichte Netze, zum Thema Beziehungsnetzwerke, Freundschaften, geschäftliche Netzwerke. Also wie ist man eigentlich vernetzt und wie hat sich das im Laufe der Zeit verändert? Wie sind auch die Notwendigkeiten, vernetzt zu sein, andere geworden?
Wöchentlich ploppen neue Avatar-basierte VR-Tools auf und Programme und so. Aber was oft fehlt, ist eben gute Vorschläge, wie schafft man jenseits des Technischen eine soziale Interaktion in diesen Räumen. Und ich finde, da kann das Theater und kann die Theaterkunst wahnsinnig beitragen.
Das ist so ein Abend, bei dem es mir bitter leid tut, dass wir den zurzeit nicht spielen können, weil der natürlich genau dadurch passiert, dass ich eben von Tisch zu Tisch wandere und immer mit anderen PerformerInnen neue Netzwerke bilde oder dann auch andere ZuschauerInnen kennenlerne. Und ja, das funktioniert jetzt nicht.
Was zusätzlich natürlich auch ein wichtiger Faktor ist für den Live-Moment, ist das Publikum. Also die Abende sind unterschiedlich, je nachdem, wer zuschaut. Es gibt die Interaktionsmöglichkeiten, die beeinflussen zwar nicht aktiv die Geschichte.
Witzigerweise hat sich dann anschließend die Regieassistentin der Produktion, Sophia Kissen, gewissermaßen dieses Thema aufgegriffen und das Ganze in den digitalen Raum übersetzt.
Also ich würde sogar behaupten, erst die Interaktion macht aus dem Digitalen ein Theatererlebnis. Also ohne interaktiven Elementen ist es halt ein Streaming. Also dann ist es wie, was es seit Jahrzehnten schon gibt, im Fernsehen übertragene Kammerspiele. Und das kann man natürlich auch über das Internet übertragen, aber erst in dem Moment, wo es interaktiv ist.
Und das ist jetzt eine Art Party-Performance, wo man an einer Party teilnimmt und im Lauf dieser Party unterschiedliche Leute in unterschiedlichen virtuellen Räumen kennenlernt.
Ist ein Live-Moment, den haben vielleicht alle Zuschauer, weil es nicht jeder nutzt, aber dieses Wissen darum, ich bewege mich gerade hier mit meinem Handy, was ich in der Hand habe, auf der gleichen Plattform wie diese Figuren.
Gibt es eben dann doch eine Kopräsenz, keine leibliche Kopräsenz, aber eine mentale Kopräsenz.
Und schafft eine Verbindung, so auf eine ganz seltsame Art und Weise, aber das ist eine gewisse Art von Kopräsenz, auch wenn sie nicht körperlich ist, aber sie ist geistig und sie ist in der Zeitebene.
Nur wenn dann die Aufführung zu Ende ist, dann denkt man so, ja, jetzt wäre es cool, auch wirklich miteinander ein Bier zu trinken, und das findet dann eben nicht statt.
Also ich glaube, so ein bisschen entsteht ja Interaktion auch bei anderen Veranstaltungen, dadurch, dass ja der Chat in fast allen Veranstaltungen, Vorträgen, Tagungen und wahrscheinlich auch gestreamten Inszenierungen oder so super aktiv genutzt wird. Also ich habe immer so das Gefühl, dass das interaktive Erlebnis schaffen sich die Leute ja durch Nutzen der Chatfunktion, wenn sie nicht abgestellt ist, oft auch selbst so ein bisschen.
Wann habe ich schon mal die Möglichkeit, als Figur mit meinen Zuschauern in Kontakt zu treten? Im Theater? Nie eigentlich. Es sei denn, ich mache immersive Performances oder eine Form von Stationstheater.
Ja, aufgrund der Tatsache, dass Theater das einzige Medium ist, wo das Abgebildete, das Abbildende genauso körperlich ist wie das Abgebildete. Das heißt, dass man in einem Theater sitzt und mit realen Menschen, realen Bewegungen und realen Gegenständen zu tun hat.
Irgendwann haben wir angefangen, so ein bisschen darüber rumzuphilosophieren, dass das Internet ja auch als ein öffentlich zugänglicher Ort begriffen werden kann. Und auch da gibt es natürlich unterschiedliche Gegenden. Also ich hänge in Berlin in ganz anderen Ecken rum, als Johnny immer es machen würde oder du es machst. Und so erlebe ich dann natürlich diese Stadt. Und wenn ich an unterschiedlichen Orten bin, habe ich natürlich nicht so viel miteinander zu tun. Aber wenn ich gleichzeitig am gleichen Ort bin und dann auch noch zur gleichen Zeit.
Diese, sagen wir mal, dialektische Erfahrung des Theaterguckens, was ist, was durch ein anderes Medium nicht ersetzt werden kann, weshalb ich, sagen wir mal, als Stinkstiefel sage, mich interessiert eigentlich dieses ganze hybride Theater nur mittelmäßig, aber auch optimistisch sagen kann, dass das Theater, wenn es wieder aufmacht, nicht das Problem hat, dass es sich selbst erübrigt hat, sondern im Gegenteil, dass es einen wahnsinnigen Zulauf hat.
Entsteht da eine Verbindung zwischen den Leuten, und das ist auch im Internet so. Wenn zwei Leute gleichzeitig in einem Chatroom sind und man sieht, der andere ist online, weiß ich, dass der andere sich da auch gerade drauf konzentriert. Das heißt, die Fokussierung des anderen findet am gleichen Ort statt wie meine eigene. Und dadurch wird ja eine Verbindung geschaffen.
Also wie belebt man eigentlich diese digitalen Räume, die da entstehen? Und das wird ja in den nächsten Jahren mit rasender Geschwindigkeit weitergehen.
Dass man irgendwie eine Form von Energie im Raum spürt zwischen einander, zwischen Bühne und Publikum. Und das ist quasi eine andere Form von Übersetzung hierfür, die tatsächlich noch viel konkreter und viel näher dran ist, weil es wirklich mit Worten passiert.
Thank you.
sieht die Zukunft des Theaters aus?
Aber all diese Dinge, die wurden ja tatsächlich jetzt erfahren in den vergangenen Monaten. Und dieses Know-how soll ja jetzt nicht, wird jetzt wahrscheinlich nicht einfach ganz in der Tonne verschwinden. Deshalb denke ich schon, dass dass das als ein zweiter Modus der Präsentation weiter existiert.
Ich glaube nicht, dass danach irgendwas groß anders sein wird als davor. Was vielleicht anders sein wird, ist, dass ich glaube, dass ganz andere soziale Probleme sich nochmal auftun werden und sich ja auch schon angefangen haben aufzutun, dass man sich mit denen beschäftigt thematisch, aber jetzt so rein von der Form her glaube ich es nicht.
Das dürfen wir, glaube ich, nicht lassen, dass das digitale Theater quasi nur ein Produkt der Pandemie bleibt. Also ich kann mich als Theater nicht hinstellen und sagen, ich bin der Spiegel der Gesellschaft. Der Alltag der Gesellschaft, für die ich Theater mache, wird immer digitaler und ich mache davon nichts im Theater. Dann brauche ich mich nicht wundern, wenn irgendwann der Bezug nicht mehr da ist.
Also ich vermute, oder dass einem eben der rein analoge Raum, der keine Öffnung ins Netz hat, irgendwie begrenzt vorkommt nach dieser Erfahrung der Pandemie.
Ich fürchte, dass es in der Realität alles ganz anders aussehen wird und alles viel schlimmer sein wird, als es vorher war. Dass niemand über neue Formen von irgendwas nachdenken wird, sondern dass es ums pure Überleben gehen wird und sämtliche finanziellen Unterschiede und so weiter sich einfach verschlimmern werden.
Ich sehe, wie hier ein neues Feld erobert wird, das auch künstlerische Möglichkeiten bietet. Und meine Ahnung ist, dass dieses Feld nicht dazu führen wird, dass man konzentrierter arbeiten wird, sondern dass es noch ein Bereich mehr ist, den man weiter bespielen wird und auch bespielen muss ab einem bestimmten Zeitpunkt. So wie irgendwann die Social-Media-Kanäle nicht mehr nur lustiges Beiwerk waren, sondern man plötzlich in der Verpflichtung ist, auch das zu bespielen, um sein Publikum bei der Stange zu halten. Und deswegen glaube ich, die Frage der sozialen Nachhaltigkeit, also was fangen wir auch mit uns selbst, unseren eigenen Körper, mit unseren geistigen Ressourcen an, möglicherweise dadurch auch eher noch leiden wird.
Die Institution Theater versucht vielleicht so langsam hinterher zu laufen. Ich kann nicht behaupten, dass sich da jetzt so unendlich viel auf künstlerischer Ebene verändert. Was gerade gedacht wird, ist, dass es weiterhin eine Online-Bühne geben soll mit einer Form von abgefilmten Theaterabenden. Das hat auch das Grips-Theater eigentlich die ganze Pandemie ziemlich früh gemacht, weil sie gesagt haben, okay, Kinder und Jugendliche müssen umsonst weiterhin irgendwie diesem Medium-Theater müssen da Zugang bekommen. Und das haben wir früh gemacht als Grips-Theater und auch weitergehend machen das auch immer noch.
Vor allem im theaterpädagogischen Bereich, finde ich, ist das gerade total sichtbar. Aber ich glaube, das wird sich auch im Performance- und Theaterbereich wird sich da was Eigenes etablieren. Also eine Live-Medienkunst, die eben auch ganz viel aus dem Theater und aus der Performance übernimmt.
Ich glaube, was sich ändern wird, ist unsere Gastspieltätigkeit im Ausland. Und jetzt weniger wegen Reisen und Problemen, sondern weil wir eigentlich stark davon ausgehen, dass da viele Festivals finanzielle Probleme bekommen werden. Also insofern rechnen wir eigentlich damit, dass das ziemlich einbrechen wird. Kann man jetzt nicht so richtig vorhersehen, aber davon würde ich stark ausgehen.
Das klingt jetzt alles erstmal pessimistisch, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wir jetzt in einem Moment sind, wo alte Denkmodelle kollabieren.
Was wir in irgendwie Mitte, was echt so toll war, jetzt proben wir mal kurz mit Franks Schwester in Augsburg und dann nochmal mit Margrets Vater, der auch ein Gast in der Show war, in Franken und, ne, und oh, von jemandem ist das Kind krank, die kann dann trotzdem so kurz mitproben. Also ich glaube, dass die, oder eben für uns ist das auch ein großes Thema, weil wir eben teilweise familiär gebunden sind und nicht gut international arbeiten können und nicht lange Zeiträume irgendwo im Ausland verbringen können. Ne? Dass man aber jetzt trotzdem, haben wir in Planung ein internationales Projekt für nächstes Jahr, wo man ganz selbstverständlich jetzt mit diesen digitalen Tools auch arbeitet.
Und deswegen hoffe ich und wünschen wir uns als Kollektiv sehr, dass das auch nicht als Ersatz, also dass es das analoge Theater versucht zu ersetzen. Das kann es niemals ersetzen. Ich bin Schauspieler geworden, weil ich analoges Theater gespielt habe, weil ich das liebe. Und wir sind der felsenfesten Überzeugung, dass es Geschichten gibt, die man unbedingt digital erzählen kann und wahrscheinlich auch gar nicht anders. Und dann gibt es Geschichten, die man definitiv nur analog erzählen kann, die werde ich digital niemals erzählen können.
Ich finde für uns eher interessant, eben so eine hybride Form weiterzudenken und das so selbstverständlich zu integrieren in Konzeptionen, in Probenprozesse, in Aufführungssituationen und zu überlegen, wie kann man genau sowohl vor Ort als aber auch noch vernetzt an andere Orte zusammenkommen und dass das nicht mehr unbedingt so richtig weggehen wird.
Ich glaube, es ist einfach eine wahnsinnig schöne Möglichkeit, tatsächlich auch analoges Theater vielleicht bis zu einem gewissen Grad zu befreien von diesem Zwang, ihr müsst neue Technologien auf der Bühne mit einbeziehen. Weil ganz oft erlebe ich das, dass es gemacht wird, dass es irgendwo eine Videoinstallation gibt oder irgendwas Digitales auf die Bühne kommt.
Das ist für unsere Form des Theatermachens, also diese interaktive Form des Theatermachens, ganz viele Möglichkeiten eröffnet, das digitale Arbeiten. Denn man kann natürlich viel schneller und viel einfacher Daten im Sinne von Meinungsäußerungen, sprachlichen Äußerungen und so sammeln und auch wieder allen anderen zugänglich machen. Also ich glaube, da sind wir erst ganz am Anfang.
Ja, wir müssen ja diese neuen Medien jetzt auch bedienen und wir brauchen jetzt auch eine Kamera auf der Bühne. Vielleicht kann man das dann auch ein bisschen abschieben an digitales Format und sagen, naja, eine Geschichte, die sich halt digital gut erzählen lässt, erzählen wir digital. Und eine Geschichte, die sich halt ganz klassisch analog erzählen lässt, erzählen wir analog. Und da können wir uns jetzt mal frei machen von dieses, es muss da alles rein.
Also ich glaube, es ist wirklich einfach eine neue Dimension und ein neues Werkzeug, das eigene Talente benötigt. Und ich glaube auch nicht, dass wir als Theatermacher klassischen Formats das so perfekt immer gleich bespielen können und glaube, dass da in den nächsten Jahren viele, die damit groß geworden sind, dann uns noch ganz andere Möglichkeiten zeigen werden, was damit möglich ist. Aber ich finde es erstmal super interessant. Ja.
Mein Gefühl ist, dass da eigentlich schon nochmal was auch sehr Neues entsteht, eben eine Sache, die auch Theaterelemente beinhaltet, die aber auch Gaming-Elemente beinhaltet, die Medienelemente beinhaltet.
Ich glaube eben, dass tatsächlich das analoge Theater deshalb überleben wird, ein großes Potenzial hat und dass vielleicht das Positive an der Situation ist, dass den Leuten bewusst wird, was eigentlich fehlt, wenn es nicht da ist.
Also was ich wichtig fände, ist die Werte zu shiften. Wenn wir zum Beispiel wollen, dass das Theater nachhaltiger wird, dann ist es zum Beispiel, also ich denke jetzt Richtung so Stadttheater, wo super viele Produktionen oder wo man hat das Gefühl, so ein großes Haus muss unbedingt super viele Premiere im Jahr haben und es muss immer so ein super krasses Bühnenbild sein und super krasse Kostüme und ich frage mich so, und das wird quasi angesehen als erfolgreich oder künstlerisch wertvoll oder es ist auf jeden Fall sehr ja, positiv bewertet oder man will dahin irgendwie und ich frage mich, ja, aber was passiert, wenn man sagt, okay, können wir das Schöne auch finden in Sachen, die zum Beispiel alte Bühnenbilder wieder verwerten oder es finden weniger Sachen statt im Jahr, aber dafür sind sie qualitativ wirklich gut, weil die Leute nicht krass überarbeitet sind. Ein bisschen weg von diesem alles, was groß ist, also im Sinne von so huge, also von